Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
Da blicken wir auf eine Trennung nach 23 Jahren, die unter außergewöhnlichen Umständen geschieht. Mehr von Jessica Sturmberg.
Ja, so langjährige Beziehungen gibt es ja selten im Fußball. Bei Sportdirektor Max Eberl und Borussia Mönchengladbach war sie so lang, die Beziehung. Er begann als Spieler und entwickelte sich dann im Verein weiter. Und als er gestern seinen Rückzug bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz bekannt gab, zeigte er sich auch sehr emotional mit Tränen in den Augen und stockender Stimme. Uli Schäfer zu den Beweggründen.
Nicht, weil er irgendwo einen neuen Job in Aussicht hat, sondern rein aus gesundheitlichen Gründen.
Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben.
Nach 23 Jahren zieht Max Eberl also einen Schlussstrich unter das Erfolgskapitel Borussia Mönchengladbach.
Ein blöder Tag. Misttag,
sagte Vereinspräsident Rolf Königs. Schon im vergangenen Herbst hatte Eberl die Clubführung über seinen Wunsch aufzuhören informiert. Damals hat er sich noch überreden lassen, weiterzumachen. Jetzt aber war der Zeitpunkt endgültig gekommen. Für Eberl eine unfassbar schwere Entscheidung zu einem unfassbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn Gladbach steckt im Abstiegskampf. Aber die Entscheidung war alternativlos.
Es geht gerade nicht um Fußball, es geht gerade um mich.
Max Eberl will jetzt in nächster Zeit erst einmal Abstand vom Fußball finden und wieder Spaß haben am Leben. Seinen Job wird vorerst Steffen Korrell, der Leiter der Scouting-Abteilung, übernehmen.
Wahrscheinlich ist es ganz gut für den Verein, dass an diesem Wochenende spielfrei ist in der Fußball-Bundesliga der Männer. Die Frauen starten kommende Woche nach der Winterpause. Eine Ausnahme gibt es. Heute Nachmittag treffen der Tabellenfünfte Turbine Potsdam und der Tabellendritte VfL Wolfsburg in einem Nachholspiel des 12. Spieltages aufeinander. Und bei der Handball-Europameisterschaft haben gestern Schweden und Spanien ihre Halbfinalspiele gewonnen und treffen morgen im Finale aufeinander. Thomas Kuss.
Es war der Tag der Überraschungen in Budapest. Olympiasieger Frankreich verlor im Halbfinale gegen Rekordeuropameister Schweden mit 33-34. Den Franzosen gehörte die Anfangsphase. Danach wurden die Schweden immer stärker und gewannen am Ende knapp, aber hochverdient. Gegner im Finale ist Titelverteidiger Spanien, der etwas überraschend Turnierfavorit und Weltmeister Dänemark mit 29-25 rauswarf. In der zweiten Halbzeit drehten die Spanier dieses Halbfinale, spielten clever und brachten mit ihrer unangenehmen Abwehr die Dänen zur Verzweiflung.
Geleitet wird das Finale von dem deutschen Schiedsrichterduo Robert Schulze und Tobias Tönnies aus Magdeburg. Nach bei den Tennis Australian Open in Melbourne ist Finalwochenende. Ab 9:30 am Vormittag deutscher Zeit spielt Lokalmatadorin und Nummer 1 der Welt Ashley Barty gegen die Weltranglisten 30. und Überraschungsfinalistin Danielle Collins aus den USA um den Titel. Barty hat bisher in dem Turnier noch keinen Satz abgegeben, spielt sehr souverän und wenn sie gewinnt, ist sie die erste Australierin seit 44 Jahren, die in Melbourne den Titel holt.
It's brilliant to be playing in the business end of your home slam.
Es ist genial, bis zum Schluss bei deinem Heim-Grand Slam zu spielen. Ich war schon zweimal in einem Grand Slam-Finale, aber ein Finale in Australien wird eine neue Erfahrung für mich. Ich freue mich riesig, dass ich so eine riesige Chance bekomme, da nochmal rauszugehen und es zu genießen.
One last crack here, to really go out there and enjoy it.
Beim anschließenden Doppelfinale der Männer ist schon jetzt klar, es gewinnt ein australisches Duo, denn im Finale stehen nur Australier, die Publikumslieblinge Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis, die in jedem Match für viel Show und Unterhaltung neben dem Spiel sorgen, treffen auf Matthew Ebden und Max Purcell. Und morgen ist dann das Doppelfinale der Frauen und das Finale der Männer, Rafael Nadal gegen Daniel Medvedev. Und in einer Woche sind die Olympischen Winterspiele in Peking bereits eröffnet und die Wettbewerbe haben dann schon begonnen. Aber wie viele Athletinnen und Athleten werden dann tatsächlich an den Start gehen können? Wer wird vorher noch alles wegen eines positiven Corona-Tests herausgenommen und in das Quarantänehotel befördert? Es sind jetzt die großen Anreisetage und einer, der die Erfahrung gemacht hat, trotz vieler Testungen vorab, dann doch in Peking positiv getestet worden zu sein, ist ARD-Reporter Klaus Lufen. Aus dem Quarantänehotel erzählt er, wie er das alles erlebt und einschätzt.
Dann wird man abgeholt, das ist auch ein tolles Erlebnis. Da steht dann ein Krankenwagen unten vorm Hotel. Drei vermummte Gestalten holen einen ab und man muss dann mit dem Gepäck in den Krankenwagen. Der wird nochmal desinfiziert von außen, wenn man eingestiegen ist, mit so einer Sprühpistole. Und dann fährt man 20 Minuten bis ins Quarantänehotel. Alle sind sehr, sehr freundlich, aber natürlich kommt man sich sehr belämmert vor, weil man hier natürlich nur mit Ganzkörperanzügen zu tun hat, mit Menschen, die komplett vermummt sind. Und da denkt man schon, man hat ganz, ganz schwere Krankheiten. Mulmiges Gefühl, absolut. Eins kann man aus journalistischer Sicht und auch jetzt aus meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall sagen, das haben auch einige Sportler schon gefordert in den letzten Wochen. Unter diesen Bedingungen, glaube ich, sind Olympische Winterspiele fair und in einem wirklich aushaltbaren Rahmen nicht durchzuführen.
Trotz dieser Ungewissheit, die auf die Olympioniken nun zukommt, laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Einige der nominierten Sportlerinnen und Sportler sind an diesem Wochenende nochmal in Weltcup-Wettbewerben im Einsatz. Die Skirennläuferinnen bestreiten in Garmisch-Partenkirchen auf der berühmten Kandahar ab 11:30 das Abfahrtsrennen. Die nordischen Kombinierer gehen im österreichischen Seefeld ab 13 Uhr an den Start. Und in Willingen im Sauerland sind die Skispringer und erstmals auch dort die Skispringerinnen im Einsatz, Philipp Hofmeister.
Endlich ist es soweit. Lange genug hat es gedauert, aber jetzt fliegen sie runter. Die deutschen Skispringerinnen auf der größten Sprungschanze der Welt, der Mühlenkopfschanze in Willingen.
Ja, warum auch nicht? Man sieht ja, dass auch wir Mädels da gut und weit auch springen können, ohne Probleme. Von dem her freue ich mich, dass es endlich jetzt soweit ist.
Auch für Katharina Althaus, Deutschlands derzeit beste Skispringerin, ist es ein besonderes Wochenende voller Freude und voller Genuss, im Sauerland die 130 Meter hinunter ins Tal zu schweben.
Es macht auf jeden Fall Bock. Und es ist cool, hier zu springen.
Katharina Althaus fliegt die Mühlenkopfschanze an diesem Wochenende übrigens genauso häufig herunter wie ein Karl Geiger oder ein Stefan Leier. Gestern bereits der Mixed-Wettkampf. Heute und morgen steht jeweils ein Einzelwettkampf sowohl für die Frauen als auch für die Männer an.